Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai 2024. Ihr hört es, ich bin auf dem Weg bergauf der Besserung. Aber jetzt haben wir ein neues Opfer hier. Neben mir sitzt Andreas und der hat heute mehr Probleme mit der Stimme, glaube ich, als ich. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Wir bekommen das aber hin. Es war schlechter, aber ich habe ja gerade Soliöl gurgeln müssen und seitdem geht es wirklich ein bisschen besser. Das merke ich doch, dass das sofort gewirkt hat. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die Sendung irgendwie durchbringen. Kommen wir zum Wetter. Wir haben eine Wolkendecke, doch kann man ziemlich sagen, über dem See liegen. Und der See changiert trotzdem unten noch fast am Anfang in einem leichten Türkis, hinten in Grau übergehend. Es soll heute mittelmäßig sein, Sonne und Wolken, aber keinen Regen. Dann kommt ein kurzer Regen morgen und übermorgen und das Wochenende und die Tage darauf werden wieder ganz sonnig werden. Also wir warten insgesamt eine wunderschöne nächste Woche, auch was das Wetter anbelangt.
Also nochmal ganz kurz zurück zu dem Soliöl. Ich bin manchmal auch ein bisschen wie behämmert. Da musste erst mir eine Bekannte schreiben, die hier öfter auch schreibt für unseren Kanal, manchmal ein paar Fotos schickt und sagte, Mensch, gurgeln Sie doch einfach mit einem Tropfen Soliöl. Ich habe das vergessen gehabt. Es gibt es manchmal gar nicht, wie behämmert man ist. Und das habe ich gestern sofort gemacht und tatsächlich, das geht dann sofort besser. Und es wird bei dir auch besser werden, ich bin sicher. Ja, und jetzt haben wir ja heute Neumond, ihr Lieben. Und es ist sehr wichtig, heute ist der Tag, wo also dann ab morgen der Mond wieder zunimmt. Das heißt, wenn wir also unser gesätes Gemüse, das als kleines Pflänzchen das Köpflein schon lange herausgestreckt hat, pikieren wollen, also das heißt in einen größeren Topf oder in ein Beet setzen wollen, dann beginnt jetzt die Zeit, wo wir das tun können, zumindest für die Pflanzen, die nach oben hin wachsen, die nach unten hin, also Wurzelgemüse, Zwiebeln und Möhren und so weiter. Für die ist das auch in Ordnung, wenn man das bei abnehmendem Mond macht. Allerdings pikiert man die nicht, sondern die sät man in der Regel gleich eigentlich ein. Und deswegen freue ich mich heute nach diesem Podcast oder zwischen Podcast und Abendgebet, werde ich endlich in den Garten gehen können. Es hat mich jetzt wirklich gejuckt, weil die Pflanzen sind schon sehr groß. Ich werde euch ein paar Fotos machen, wie ihr eben die Fotos auch in unserem neuen Buch findet, die wir über die Jahre gemacht haben. Und ich freue mich so sehr über eure wirklich schönen Reaktionen, was das Buch angeht. Und gestern war auch für uns ein großer Tag.
Ja, wir haben gestern das erste Mal auch ein paar von den Exemplaren in der Hand halten dürfen, die wir bestellt haben. Und wir freuen uns natürlich, weil es ist ja doch immer irgendwie so etwas ganz Besonderes, wenn dann ein Buch dann so in den Händen gehalten wird. Und man weiß ja, die Arbeit, die ganzen Vorgänge und alles, was dahinter steht. Und das ist dann so das Ergebnis. Große Freude, die wir hatten. Und wir sind sehr angetan, auch von den Bildern und all diesen Dingen. Man hat natürlich gleich alles durchgeblättert und geguckt und sind sehr froh darüber. Ja, und da geht es auch jetzt ganz fröhlich ab, denn du bist ja nun wirklich auch in der Begeisterung und dieses Buch motiviert ja sogar mich nochmal wirklich, mich mehr mit dem Garten zu beschäftigen, obwohl ich mit meinen Tieren schon genug zu tun habe. Aber es ist wirklich große Freude.
Keine Sorge, ich hätte einige Ideen für dich. Komm du nur mir in den Garten.
Ja, das befürchte ich auch.
Gut, ihr Lieben, wir wollen jetzt mal anfangen mit dem Programm, mit den Themen, was uns bewegt. Neulich sagte irgendjemand, wenn etwas nicht in den großen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen gezeigt wird, dann ist es ein wichtiges Thema. Das, was man dort sieht, eher nicht. Das gilt auch für viele andere Mainstream-Medien, die deutschsprachigen. Also viel haben wir nicht erfahren über die Verschiebung des Prozesses gegen Donald Trump. Ja, der hat ja im Moment viel im Gericht zu sitzen in New York, wegen des angeblichen Schweigegeldprozesses gegen Stormy Daniels, eine Pornodarstellerin. Das ist alles wieder aufgekocht. Das Ganze hat man ja schon mal hochgezogen vor 4 Jahren, als Wahlkampf war. Zu dem Thema kommen wir gleich auch kurz. Aber das, was wirklich passiert ist, was wichtig ist, Davon lesen wir nicht viel im Mainstream. Die Epoch Times schreibt, geheime Regierungsdokumente, Prozess gegen Trump bis auf Weiteres verschoben. Also, es gab einen offiziellen Gerichtsprozessbeginn, der war angesetzt worden auf den 20. Mai in der Affäre um die angebliche Mitnahme geheimer Regierungsdokumente. Das Ganze ist jetzt verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Das hat die zuständige Richterin Eileen Cannon gestern am Dienstag angekündigt in einem Schreiben. Begründung für die Verschiebung, nämlich dass die Festlegung eines Verhandlungstermins zum jetzigen Zeitpunkt wörtlich unüberlegt wäre. Es gebe zu viele offene Rechtsfragen, die noch zu klären seien. Es bedürfe entsprechender Vorbereitungen und Zeit, diese vollständig fair zu behandeln, um den Fall einer geschworenen Jury vorzulegen. Tja, was da sehr verklausuliert formuliert ist, werden wir gleich auflösen, Andreas. Das ist ja erstmal eine sehr überraschende Nachricht.
Naja, nicht wirklich, weil man weiß natürlich auch, wie man mit Donald Trump umgeht, weil jemand, der vom Mainstream und von dieser Zerstörungspolitik, die wir momentan überall zu verzeichnen haben, nämlich der Zentralisierung, und Zentralisierung ist das Gegenteil von Regionalisierung, denn Zentralisierung ist eine Uniformierung und die Regionalisierung bedeutet natürlich Vielfalt. Interessant ist, dass diese Zentralisierung unter dem Begriff Vielfalt und links gesehen wird, obwohl es genau das Gegenteil ist. So, das deckt jetzt jemand auf, in diesem Fall Donald Trump. Und da fällt einer Richterin dann plötzlich ein, nachdem schon die Zeitungen voll waren über diesen Prozess mit Bebilderung, mit Kommentaren und mit allem drum und dran, dass der Termin nicht gut gewählt wäre, weil da ist noch gar nichts richtig geklärt und da brauchen wir erstmal Daten, die wir sammeln. Nein, man will den Prozess nicht, weil er wahrscheinlich gehaltslos wäre und das will man natürlich auch nicht erreichen.
Das war jetzt deine Spekulation, aber ich kann euch die Auskunft geben, was in Wahrheit dahinter steckt. Darüber berichtet zum Beispiel die britische Daily Mail. Und da heißt die Überschrift, das FBI wird beschuldigt, Trumps Mar-a-Lago-Verschlusssachen verändert oder manipuliert zu haben und das Gericht irregeführt zu haben, um überhaupt eine Anklage gegen Trump zu ermöglichen. Nee, das ist kein anderer.
Doch, ich meine, das ist ein anderer Prozess. Da ging es doch darum, schön, dass wir hier so offen drüber reden können, dass er angeblich Papiere aus dem Weißen Haus mitgenommen hätte in seine privaten Gemächer und die hätten dann irgendwo gelegen bei ihm. Und das hat aber mit diesem Daniel Storms oder dieses Ding nichts zu tun.
Nee, also mit dieser Pornodarstellerin hat das Ganze gar nichts zu tun. Da hatte ich aber gerade gesagt, wir kommen später darauf. Okay. Denn es geht hier um diesen Gerichtstermin, der eigentlich am 20. Mai hätte beginnen sollen. Und das findet jetzt nicht statt. Natürlich hat man alles Mögliche aufgefahren, um in letzter Minute verhindern zu können, dass Trump als US-Präsident wiedergewählt wird. Denn das würde bedeuten, dass er ihnen ganz gehörig in die Suppe spucken würde. Ihnen, damit ist das System gemeint, die sogenannten Demokraten und dieser Riesenapparat dahinter. Natürlich auch die Medien. Also, wir gehen hier mal ins Detail. Die Republikaner im Repräsentantenhaus untersuchen, ob die Untersuchung von Donald Trumps Verschlusssachen beeinträchtigt ist, nachdem jetzt enthüllt wurde, dass das FBI das Material, also diese Kisten und Kasten, von denen du gerade gesprochen hast, mit den Akten, ob das FBI das Material manipuliert haben könnte. Special Counsel Jack Smith und sein Team, die sind für die strafrechtliche Verfolgung Trumps zuständig, eben wegen seines mutmaßlichen Umgangs mit geheimen Dokumenten, haben jetzt zugegeben, dass die im Haus von Trump in Mar-a-Lago sichergestellten Aktenkisten verändert wurden, manipuliert wurden. Zuvor hatten Smith und sein Team behauptet, die Beweise befänden sich in dem ursprünglichen Zustand, in dem sie nach der FBI-Razzia in Trumps Haus in Florida im August 2022 gefunden wurden. Der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, der Mann heißt Jim Jordan von Ohio, der hat in einem Schreiben an das Justizministerium geäußert, ernste Bedenken zu haben hinsichtlich der Verpflichtung des Ministeriums zu unparteiischer Beurteilung. Und er behauptet, dass die Manipulation dieser Kisten und Boxen einer Zeugenbeeinflussung gleichkomme. Und diese angebliche Manipulation, die wurde vom Anwaltsteam des Trump-Vertrauten Walt Nauter entdeckt, als sie nämlich die Beweise gesichtet haben, die ihnen von Smiths Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurden. Also das heißt, da ist entdeckt worden, dass die Akten manipuliert wurden, und das ist der Grund, warum dieser Gerichtstermin erstmal geplatzt ist.
Naja, was hier so interessant ist, ist natürlich dann schon die Hilflosigkeit, dass man da mit allen Mitteln in irgendeiner Form arbeitet, um irgendwie Donald Trump vor Gericht zu bekommen. Während wir ja einen ähnlichen Fall hatten, und der ist ja offenbar bewiesen worden, dass man bei Joe Biden in seinen Privatgemächern in irgendeinem Auto, in einem Kofferraum auch Unterlagen direkt aus dem Weißen Haus gefunden hatte, die er auch nicht hätte haben dürfen, wobei überhaupt nichts darüber gesagt wurde. Aber bei Donald Trump, da wird natürlich mit allen Methoden gearbeitet, da wird eine Armada von Anwälten beauftragt, um ihn wegen irgendeiner Schweigegeldzahlung zum Beispiel an einer Pornodarstellerin oder sonst irgendwelche Dinge ihn irgendwie zu überführen, während beispielsweise bei Nord Stream 1 oder 2 bei der Sprengung dann eine Handvoll Anwälte aus der dritten Liga dann plötzlich arbeiten daran, weil das ist ja nicht so wichtig. Und hier sieht man eben halt so ganz offensichtlich, was die eigentliche Motivation hinter diesen Dingen ist.
Also angesichts dieser höchst besorgniserregenden Enthüllungen, schreibt die Daily Mail, über die schwerwiegenden ethischen Verfehlungen bei der Verfolgung von Special Counsel Smith, bittet der Ausschuss darum, dass oder zu informieren, welche Schritte man unternehmen will, um jetzt gegen diesen Ermittler, gegen den Jack Smith zu ermitteln. Und man überlegt, ob da auch disziplinarische Maßnahmen angemessen sein könnten. Das heißt, man möchte jetzt die Sache umdrehen und dieser Republikaner, der die Sache hier in die Hand genommen hat aus Ohio, der hat jetzt der Behörde eine Frist gesetzt bis zum 20. Mai, um dieser Bitte nachzukommen. Und vielleicht noch ein paar Zahlen: bei dieser Razzia des FBI in Trumps Haus in Florida wurden insgesamt 33 Kisten mit Dokumenten gefunden, von denen einige als geheim eingestufte Akten enthielten. Und infolgedessen wurde Trump wegen 40 Straftaten angeklagt, von denen 32 auf das Spionagegesetz für den Umgang mit Verschlusssachen zurückgehen und weitere 8 auf Lügen gegenüber Staatsanwaltschaften und Behinderungen der Justiz zurückgehen. Andreas, das könnte natürlich jetzt bedeuten, die Republikaner werden mit Sicherheit dranbleiben, es könnte bedeuten, dass dieser Prozesstermin, der eigentlich am 20. Mai beginnen sollte, und jetzt ist noch kein neuer Termin festgelegt worden, dass dieser Termin gar nicht stattfinden kann vor der Präsidentenwahl im November 2024.
Naja, was man schaffen will von Seiten der Demokraten, der sogenannten Demokraten, muss man ganz klar sagen, denn das ist ja alles andere als demokratisch. Wir haben ja ein Phänomen, das gleiche in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Höcke-Skandal. Da werden unliebsame Menschen, die zum Beispiel von den Bürgern einfach gemocht werden zu großen Anteilen, und das sind dann eben halt beispielsweise 30% bei Herrn Höcke und dann eine Frau FDP, Frau Strack-Zimmermann, die weit unter der 5%-Hürde kauern muss mit ihrer Partei, sich dann eben hinstellt und sie dann dramatisch eben halt beleidigt, diese gesamte Gruppierung, oder eine Frau Esken von der SPD, diese gesamten Menschen als Nazis bezeichnet und dass die Demokratie keine guten Dienste leistet, wie man hier sehen kann. Und wir sehen die Verzweiflung. Aber eins schafft man, ein Herr Trump ist auch jetzt in der Situation, und ich will das jetzt nicht mit dem Prozesshöcke vergleichen, aber auch in der Situation, dass er beschäftigt ist. Der muss eine Armada von Anwälten beschäftigen. Und dieses Thema wird eben medial dermaßen gehypt, um nicht in die Sachfragen zu kommen. Man versucht ja hier, um Sachfragen des Landes, die die Menschen wirklich interessieren, herumzukommen. Das sieht man auch bei AfD beispielsweise. Politikern, die im Fernsehen eingeladen werden, die sind eigentlich nur Angriffe ausgesetzt und müssen in diese permanente Verteidigung gehen. Das ist ja das Prinzip, um vom System her auf jeden Fall zu verhindern, dass eine Sachfrage ins Gespräch kommt, was die Menschen wirklich interessiert und was sie angeht. Weil dann hat das System auf der Stelle verloren. Und das ist die Panik, die da einfach mitschwingt. Und das ist halt überall dasselbe.
Also ich habe bis zu dieser Sendung habe ich zum Beispiel mal beobachtet, was der Spiegel zu diesem Thema Trump und Ermittlungen bringt. Und da gibt es eine ganz große Geschichte natürlich hinter der Paywall. Also erstmal zu dieser Sensation, dass dieser Gerichtstermin abgeblasen wurde, lesen wir nichts. Stattdessen erscheint eine hochgezogene Geschichte, jetzt sind wir wieder da, Andreas, über die Pornodarstellerin Stormy Daniels gegen Trump vor Gericht. Und zwar erzählt in einem ausschweifenden und farbenreichen Relotius Märchenstil. Und damit ihr wisst, was wir meinen, lese ich da mal ganz kurz rein. Überschrift. Und dann betritt Stormy Daniels den Saal. Klack, klack, klack. Und da heißt es, die Aussage von Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels im Prozess gegen Donald Trump war mit Spannung erwartet worden. Die Szenen im Gerichtssaal waren dann selbst für die Trump-Ära surreal. Der Spiegel war dabei. Und weiter heißt es, der von vielen erwartete oder befürchtete Moment kündigt sich mit 5 Worten an. Als Richter Juan Merchan um die nächste Zeugin bittet, hallt eine Frauenstimme durch den Gerichtssaal. The people call Stormy Daniels. Die Staatsanwaltschaft ruft Stormy Daniels auf. Die Seitentür knarrt. Dutzende Köpfe recken sich, auch die der Geschworenen, von denen einige gespannt grinsen. Eine kleine, kräftige Frau erscheint, ganz in Schwarz, wallendes Hoodie über dekoltiertem T-Shirt, das Blondhaar struppig hochgesteckt, die Augen hinter einer getönten Sonnenbrille. Mit ausladenden Schritten steuert sie zum Zeugenstand. Stiefel klackern über den Steinboden. Klack, klack. Klack.
Ja, und das Ganze steht da wirklich so. Also wir freuen uns über diese sachliche, hochinformative Aufarbeitung eines Prozesses von einer wirklich, einer Bedeutung, die ja im Prinzip also von staatsrechtlicher Bedeutung ist. Also hier sehen wir, auf welchem Niveau mittlerweile die Leitmagazine wirklich abgestürzt sind. Das ist ja wirklich das Niveau im Prinzip von Comicheften. Aber da sind wir eben halt. Und deshalb wundern sie sich dann interessanterweise auch noch, dass die Leserschaft zurückgeht und sie dann irgendwann auf fremde Finanzhilfe eben abhängig werden, die sie dann eben halt finanzieren. Und dann ist natürlich die Unabhängigkeit dann ganz weg. Es ist schon alles wirklich ganz, ganz schön erbärmlich, muss man sagen.
Ja, aber diesen Relotius-Erzählstil, ich finde, den haben sie meisterhaft entwickelt. Also früher war wirklich mal der Spiegel das Nachrichtenmagazin, das Leitmagazin, wo wirklich auch unliebsame Dinge enthüllt wurden über Politiker, die man nicht mochte. Und aber okay, was jammern wir rum. Alles muss ja eines Tages zu Ende gehen. Das falsche Alte muss zusammenbrechen. Das ist nun mal signifikant für diese heutige Zeit. Und wir sind die Beobachter. Wir schauen einfach dabei zu und sprechen ein bisschen drüber. So, Andreas, nächstes Thema. Der Bundeswehrverband, der hat jetzt angekündigt, dass alle wehrfähigen Menschen in Deutschland erfasst werden sollen. Die sollen dem Land dienen. Und das hat der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, angekündigt. Das hat er in der Talksendung Mitreden, Deutschland diskutiert, des ARD-Inforadios mitdiskutiert am Montag. Da waren auch andere Vertreter dabei aus Politik und Gesellschaft. Aber es ging eben um das Thema Wehrpflicht. Und Herr Wüstner, der sagt, es brauche jetzt eine sicherheitspolitische Begründung für eine erneute Einführung der Wehrpflicht und auch des Ersatzdienstes. Das ist momentan eindeutig gegeben, hat er wörtlich gesagt, natürlich wegen des Krieges Ukraine-Russland. Und er hat zwar nicht direkt gesprochen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, aber er hat wörtlich gesagt, dennoch müssen wir überlegen, in welcher Art und Weise wir erfassen oder wieder mustern. Und er sagte ganz konkret, dass die Bundeswehr noch in dieser Legislaturperiode die Möglichkeit bekommen solle, die Daten aller wehrfähigen Menschen zu erfassen, um diese zu kontaktieren und über den Dienst in der Bundeswehr informieren zu können. Andreas, also es wird ernst mit dem Krieg.
Ja, natürlich, es wird immer ernster. Und das merken wir ja an der ganzen Entwicklung. Wir merken, dass die Kriegstreiber eine große Bühne bekommen, ob das Herr Kiesewetter oder Frau Strack-Zimmermann oder andere Lobbyisten der Waffenindustrie eben halt sind. Sie bekommen die Bühne. Und es wird permanent von dem Angriffskrieg gesprochen. Und wir sehen ja auch, wie die Bundeswehr aufgerüstet hat. Und wir sehen ja gerade anhand der baltischen Staaten, das habe ich gerade gesehen auch, weil viele deutsche Bundeswehrsoldaten in Estland oder Litauen sind. Und man fragt sich, wie geht das eigentlich? Das sind ja NATO-Staaten, aber es gibt eine besondere Situation. Diese baltischen Staaten, Lettland, Estland und Litauen, haben keinen KSE-Vertrag unterschrieben. Das ist also quasi der Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa, so heißt das übersetzt. Und da geht es dann eben halt um eine Limitierung, also Obergrenzen von Bewaffnung und Aufrüstung dort in den Gebieten, direkt an der russischen Grenze. Und die gehören eben nicht dazu. Und Russland wollte natürlich, dass diese Begrenzung von konventionellen Waffen in diesen Grenzgebieten natürlich auch auf diese drei baltischen Staaten ausgeweitet wird. Aber die haben es nicht getan. Alle anderen haben es. Polen zum Beispiel, die dürfen das nicht so. Und mit dieser Form wird natürlich momentan aus meiner Sicht eine Art neue Front aufgebaut an der Ostflanke, nämlich über die baltischen Staaten. Und wozu das führt, ist natürlich ganz klar, man braucht mehr Menschenmaterial. Das ist die Verachtung der Menschen. Denn interessanterweise sehen wir ja aus dem Westen keinen Ansatz von Friedensverhandlungen in irgendeiner Form. Und jeder, der das will, der wird eben halt verurteilt als Putin-Freund oder sonst irgendetwas. Das ist die absurde Zeit. Und hier geht es um eine Verachtung auch der jungen Menschen.
Ja, und wie ernst sie es alle meinen, das sehen wir daran, wie sie jetzt aus der Mottenkiste alle möglichen Leute hervorzaubern, die mal was mit dem Thema Verteidigung zu tun hatten, zum Beispiel Ex-Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Und der war bei Maischberger. Es ist ja inzwischen tatsächlich so, Andreas, dass die ganzen politischen Pläne in Deutschland in den Talkshows geäußert werden. Es gibt keine Regierungsansprachen in dem Sinne mehr, jedenfalls nicht viele. Höchstens mal Herr Habeck, der dann sich da eine tolle Rede hat schreiben lassen, um irgendwie gerade wieder eine Kuh vom Eis zu bekommen. Aber diese Talkshows bei ARD und ZDF, das sind ja wirklich willige Stichwortgeber geworden.
Natürlich, diese sogenannten Pläne werden ja ganz offen dargestellt. Und man redet dann auch ganz offen. Und zwar egal, aus welchem Grunde man das tut. Aber man erkennt eines daran, man rechnet offenbar überhaupt nicht mit einem Angriffswillen der Russen. Denn würde man damit wirklich rechnen, dann hätte man natürlich sofort ein Ban darüber gelegt und niemand dürfte darüber sprechen. Dann wären das alles hochgeheimdienstliche Tätigkeiten und da würden solche hochwichtigen Details gar nicht beschrieben werden. Und auch diese Situation, dass deutsche Generäle sich dann haben abhören lassen, weil sie offenbar nicht in der Lage waren oder nicht sein wollten, indem sie dann die Angriffe auf russisches Staatsgebiet mit NATO-Waffen aus deutscher Produktion eventuell sogar, dass sie das angreifen wollten. Und daraus hat die deutsche Medienlandschaft eigentlich einen russischen Skandal gemacht. Wie konnten die das abhören? Also sie reizen ja die Russen bis zum Anschlag. Und wenn sie glauben würden, dass die Russen jetzt hochbewaffnet einen Krieg gegen Europa vorbereiten würden, würden sie niemals noch zusätzlich den Russen auf diese Art und Weise reizen. Das heißt, sie fühlen sich offenbar sicher. und wissen, es soll keinen Angriffskrieg geben von Russland auf Europa. Aber umgekehrt, dann würde es schon einen Schuh rausmachen.
Thomas de Maizière war als Verteidigungsminister 2011 mitverantwortlich, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde in Deutschland bzw. ausgesetzt wurde. Und er hat gestern Abend bei Maischberger gesagt, die bloße Wiedereinführung auf dem Papier reiche nicht aus, um Russland die Stirn zu bieten. Seine einfache Rechnung lautet, wenn alle den Dienst verweigern, ja, dann nützt die Einführung der Wehrpflicht nichts. Stattdessen fordert er Verteidigungsbereitschaft. Andreas, es kann natürlich sein, dass nicht wirklich viele Leute begeistert sind, jetzt für ein Land, das derartig vor die Wand gefahren wurde und wo man ja den jungen Leuten nicht nur alleine, sondern eigentlich jedem den Patriotismus ausgetrieben hat, dass plötzlich eine Vaterlandsliebe entstehen sollte und man dieses wunderbare Land verteidigen möchte.
Also ich sehe bei vielen jungen Leuten schon eine gewisse Heimatliebe, die auftritt. Aber die Heimatliebe führt genau nämlich zu den Strukturen, in die Friedensverhandlungen einzutreten und eben nicht in den Krieg reinzugehen. Wir sehen ja, und das ist das Erfreuliche, dass zum Beispiel die jungen Leute sich offenbar nicht von dieser rot-grünen Agenda komplett haben einseifen lassen, sondern gemerkt haben, hier wird unsere Zukunft verspielt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diese Webinare jetzt anbieten möchte. Das erste wird ja jetzt bald stattfinden. Wir haben es ja schon veröffentlicht auf unserer Seite, wo ich sage, für junge Leute von 15 bis 30, natürlich kontrolliere ich nicht die Alter, sind wahrscheinlich auch ein paar Ältere dabei, aber das sollte die Zielgruppe sein, dass genau die Hintergründe erklärt werden. Warum kommt es zu solchen Strukturen? Was sind die Hintergründe des Geldsystems, der Demokratie, der einzelnen Methoden, aber eben halt nicht aus indoktrinierter Sichtweise des Systems, sondern aus objektiver Sichtweise über das System. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und da stehen wir jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch wirklich darauf. Und viele junge Leute wollen langsam ihre Heimat verteidigen, aber vermutlich nicht gegen einen ausländischen Feind in Russland, sondern gegen die Feinde, die vielleicht in Berlin sitzen und aus anderen Gründen motiviert beispielsweise hier ihre Entscheidungen fällen.
Ja, danke für diese Hinweise. Ich möchte trotzdem noch mal zu Herrn de Maizière zurückkommen. Der ist offenbar wirklich sehr ernst meint und es scheint ja so zu sein, dass man sich in diesen Kreisen einig ist, dass die Wehrpflicht zurückkommt, vielleicht sogar noch nachdrücklicher umgesetzt werden könnte als früher. Ich kann mich noch erinnern, als ich jung war und so meine Klassenkameraden, ehemaligen Klassenkameraden, 18 waren, 19 waren, dass man, die wurden natürlich alle gemustert und da haben die sich alles Mögliche einfallen lassen, damit sie nicht zum Wehrdienst mussten. Und ich glaube, da kamen sogar mal Feldjäger bei einem, die ihn abgeholt haben, weil er sich nicht gemeldet hatte. Das war damals schon auch streng.
Naja, das war schon streng. Ich bin ja selbst einer aus dieser Generation. Als ich in den 70er Jahren dann gemustert wurde und ich wollte natürlich auch da nicht hin, weil ich eben halt sehr pazifistisch ausgeprägt bin und im Militär sowieso nicht so besonders, ich glaube, als lösungsorientiert empfinde. Und da musste man schon damals was tun. Damals ging das noch. Man hat dann 3 Tage nichts gegessen vor der Musterung und hat dann am Tag der Musterung 3 schwarze Kaffee getrunken und 5 Zigaretten auf Lunge geraucht. Und dann ist man in die Musterung reingegangen. Und da musste ich, glaube ich, Kniebeugen machen. Heute kann ich sagen, nach der 3. Kniebeuge bin ich fast bewusstlos gewesen. Und dann bin ich natürlich ganz klar ausgemustert worden. Später hat man dann natürlich gemerkt, da gab es dann natürlich immer wieder solche Methoden, dass die Leute versuchten, drumherum zu kommen. Das wird heute mehr sein denn je. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der sagt, ich fand Vaterliebe stets zum Kotzen. Und einer, der sagte nach dem Motto, mein Land interessiert mich überhaupt nicht und es gibt auch kein deutsches Volk. Wie wollen wir denn bei einem solchen Personal jetzt plötzlich eine Art Patriotismus zur Verteidigung des Landes herausholen? Das heißt, dem System fallen ihre Fehlstellungen jetzt selbst auf die Füße.
Ganz gewiss. Aber Herr de Maizière, der möchte da doch ein bisschen Gas geben oder würde das, wenn er was zu sagen hätte. Er nannte zum Beispiel, oder er hat gesagt, wörtlich gesagt, Bei den Deutschen hat er wohl Zweifel, die sich da einsetzen. Er hat dann über andere Länder gesprochen. Und dann fragte er vorsichtshalber die Zuschauer direkt: Sind Sie bereit, Ihren Söhnen und Töchtern zu sagen, jetzt geht ihr und verteidigt euer Land? Macht ihr das?
Ja. Und die Antwort dürfte klar sein. Man kann nur jedem Vater und jeder Mutter sagen, um Himmels Willen. Denn es geht nicht um die Verteidigung des Landes. Es geht um die Verteidigung des Systems. Es geht um die Verteidigung der Pharmaindustrie, der Rüstungsindustrie. Es geht um die Verteidigung der KI-Strukturen und der Überwachungssysteme der Menschen. Und eben halt über die NGOs, die verteidigt werden sollen die ja letztendlich als Ministerien von Großfinanziers eben halt herhalten müssen und längst die Staaten annektiert haben. Genau darum geht es. Und ich glaube, die Menschen merken immer mehr und wahrscheinlich sogar mal die Soldaten, dass man sich überlegen muss, in welche Richtung kämpft man eigentlich? In die Richtung, die der General vorgibt? Oder sollte man sich vielleicht einfach mal umdrehen und in die Heimat zurückgehen?
Ja, und das Thema versucht man, das Thema Bundeswehr und Wehrpflicht, versucht man ja offenbar irgendwie auf einer Art konservativen Terrain zu lösen. Also Thomas de Maizière war, wenn ich mich nicht irre, bei der CDU oder ist er vielleicht noch. Und Herr Pistorius wirkt ja auch fast wie ein CDU-Politiker, obwohl er das nicht ist. Und man hat sich da wohl einiges vorgenommen, denn wie du richtig sagst, Andreas, wenn der Vizekanzler Deutschlands namens Robert Habeck bekannt geworden ist mit dem Spruch, Vaterlandsliebe fand ich schon immer zum Kotzen. Wie will man denn dann einen solchen Plan umsetzen können? Und de Maizière hat sich da klar ausgedrückt. Und wir haben hier jetzt noch einen Artikel vorliegen von Tichy. Den hat geschrieben der Autor Mario Turnes. Und das ist, glaube ich, ganz schön, was er da in den Gegensatz gestellt hat. Die Überschrift lautet: Das Land, das seine Jugend hasst. Und er spricht eben darüber, dass auch die CDU ja wieder die Wehrpflicht einführen will, dass das aber inhaltlich ein dummer Vorschlag sei. Also die CDU-Politiker haben sich ja auch schon in diese Richtung geäußert und auf dem CDU-Parteitag. Und er sagt aber, es bleiben viele Fragen, die nicht geklärt sind. Woher sollen denn die Offiziere kommen, die derzeit fehlen, um ein Volksheer zu führen? Woher soll man die Kasernen nehmen, die Waffen, die Ausrüstung? Auch ist unklar, sagt er, wie sinnvoll Kurzzeitkräfte in Armeen sind, deren Zukunft ja aus Hightech-Waffen besteht. Und dass die CDU, wie eben jetzt natürlich auch Herr Pistorius, junge Leute wieder in die Haft einer Dienstpflicht nehmen will, ohne über solch wichtige Fragen nachzudenken, zeigt, mit Zumutungen gegen den Jungen ist die Politik schnell bei der Hand. Dahinter steckt bestenfalls eine geringe Achtung, schlimmstenfalls Hass.
Ja, ich denke mal, bei Tichy ist das auch wunderbar dargestellt worden, wenn er dann irgendwann gesagt hat, dass die Kriege der Zukunft überhaupt nicht mehr entschieden werden durch Massenheere. Und er endet da in seinem Artikel, 10 IT-Experten können heutzutage mehr Schaden beim Feind anrichten als zehntausende Bäckerlehrlinge, Kfz-Mechaniker oder angehende Gender-Studenten, die in irgendein Drillzeug gesteckt werden. Also das ist eben halt eine ganz wichtige Geschichte hier. Wir haben ja heute eine Armee, die so aufgebaut ist, dass da vielleicht ein übergewichtiger Mensch mit einer umgedrehten Baseballkappe vor einem Computer sitzt, in irgendeiner großen Behörde im Pentagon und hat dort einen Burger in seiner Pappe liegen neben sich angefressen und ist von dort aus in der Lage, Drohnen zu steuern, die gerade in Syrien zum Beispiel Bomben schmeißen oder geschmissen haben. Und das ist ja die heutige Kriegsführung. Die Zeiten, wo wirklich Menschen dann vor Ort verheizt werden. Es sei denn, man hat eben halt einen ganz anderen Zweck, den ich überhaupt nicht aussprechen mag, indem man da Menschen da vorne verheizen lässt. Kriege werden nicht mehr entschieden durch Menschen, sondern wir haben mittlerweile eine Überschlagung unseres menschlichen Verstandes bekommen. Nicht nur überzüchtet, sondern der Verstand hat sich überschlagen. Wir sind in der Lage, Waffen zu bauen, die nicht mehr von Menschen bedient werden müssen. Und dagegen gibt es schon wieder Waffen, die auch nicht von Menschen bedient werden, die die ersten Waffen dann wieder zerstören. Der Mensch spielt einfach gar keine Rolle mehr. Wir haben mittlerweile eine Waffentechnologie erreicht, wo wir gar keine Soldaten mehr brauchen, sondern der Irrsinn ist jetzt im Zenit gelandet. Und spätestens jetzt sollte vielleicht mal der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, vielleicht sollte man doch andere Wege gehen.
Also der Autor Mario Tonis bei Tichy, der ist wohl ziemlich sauer auf die Politiker und auf das, was die den jungen Menschen schon seit einiger Zeit antun. Da bezieht er sich unter anderem auf die Mikrobenzeit und sagt, der Staat wollte sich in der ausgerufenen Pandemie als handlungsfähig erweisen. Zehntausende Junge in psychische Krankheiten gedrängt. Zehntausende Junge in ihren Bildungschancen massiv geschwächt. Nur um sich besser zu fühlen, nur um öffentlich besser dazustehen. Die Pandemiepolitik hat denselben Geist geatmet wie der Vorschlag der CDU zur Wehrpflicht. Die Jugend ist der Politik so wenig wert, dass sie bereit ist, den Nachwuchs für reine Symbolpolitik vor den Bus zu schubsen. Das zeugt von Geringschätzung der Jugend. Das beweist regelrechten Hass gegen die junge Generation.
Ja, das ist das, was ich meine. Das ist diese Verachtung, diese abgrundtiefe Verachtung der politischen Führung in Berlin gegenüber den jungen Menschen, denen man jetzt schon mit Corona und so weiter dermaßen irreversible Schäden zum Teil, Traumata zugeführt hat. Und jetzt kann man sie nochmal eben an die Front schicken. Wenn man das Ganze mal so im Kontext sieht, dann glaubt man wirklich, es kann doch nicht wahr sein, dass das überhaupt noch zugelassen wird. Und ich frage mich, wie dann die großen Talkshow-Bosse, die es da gibt, ob weiblich oder männlich, ob das Markus Lanz oder Maischberger sind, dieses System eigentlich noch vor ihrem Gewissen mittragen können. Das ist ja die Frage, die sich mir stellt immer wieder. Wie fühlt man sich eigentlich? Kann man sich immer wieder so einnorden, dass man sagt, das ist schon irgendwie alles in Ordnung, was ich mache, weil es ist ja mein Job irgendwie und man kann sich das schönreden. Irgendwann muss doch das Gewissen mal anklopfen.
Ja, es geht ja auch darum, Andreas, das hat Christopher Vasey in seinem Buch Die Verstandesherrschaft sehr schön herausgearbeitet. Als der Mensch anfing, nicht mehr alleine auf den Geist, sondern eigentlich dem Verstand die Vormachtstellung zu geben und den Geist immer weiter zurückgedrängt hat, die Seele, das Innere, die Intuition, die innere Stimme, hat das begonnen, dieses materialistische Werden und eben das Materialistische über das Innere, über das Herz zu stellen. Und das ist der Grund, warum alles so erkaltet ist. Die ganze Welt erscheint ja erkaltet, bis auf immer weniger werdende Ausnahmen.
Ja, aber das Spannende ist natürlich das Ergebnis, was dabei rauskommt. Und das lässt sich auch aus den Gesetzen der Natur wieder ableiten. Wir haben eine Überzüchtung des Verstandes und der ist in der Lage, uns smart Autos zu produzieren, Smartphones oder auch smart Kühlschränke. Alle sind smart. Der Einzige, der komplett verblödet ist, ist der Mensch, der dazwischen steht. Das heißt, der Mensch schafft sich durch seinen Verstand ab und ist der einzige Idiot. Der Mensch ist der Idiot und alles um ihn herum ist smart. Und das ist das Verrückte. Und wenn es ein Smart Meter ist, der mir den Strom im Prinzip letztendlich nur messen soll, wie viel ich ausgebe. Und die Menschen lassen es mit sich machen. Wenn morgen ein Blackout käme, dann stehen alle im Prinzip mehr oder weniger da und sind völlig ahnungslos, weil keiner weiß heute noch was, keiner erinnert sich heute noch an was, keiner kann aus dem Kopf irgendwelche Daten abrufen, die er mehr gelernt hat, sondern man weiß, ich gehe da mal eben ins Internet und dann kann ich mal eben nachgucken. Und genau wie man eben seinen Blinkerhebel nicht wieder auf gerade stellen muss, wenn man mit dem Auto irgendwo abgebogen ist, macht er automatisch. Mittlerweile machen die Autos automatisch das Licht an und aus, außer meine alten Karren, die ich fahre aus den 80er Jahren. Aber das ist tatsächlich die Situation. Und die Verblödung wird immer größer.
Ich kann mich erinnern, das war in den 90er Jahren. Da kam der Popcorn Report auf. Viele von euch werden sich da vielleicht noch dran erinnern. Und Faith Popcorn, das war so eine Zukunftsforscherin, die hatte angekündigt, dass mit dem Internet der Dinge die ganze Welt sich verändern wird und hat auch tatsächlich mit ihren Partnern zusammen ein Bild entworfen. Also erstmal klang das natürlich sehr verführerisch. Du wirst auf einer einsamen Insel sitzen können mit einem Computer auf den Knien und wirst mit der ganzen Welt verbunden sein. Und du wirst mit dem ganzen Wissen der Welt verbunden sein. Und daran geknüpft wurde damals sinngemäß, ja, dann braucht man gar nicht mehr so viel zu lernen, sondern da kann man auf einen Knopf drücken im Internet und erfährt alles. Wir hatten gerade Besuch von guten Freunden und die sahen unsere Bücher hier und sagten dann, Mann, was ihr hier so alles gestapelt habt, das ist ja schon bemerkenswert. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist genau das für die Zeit, wenn es mit dem Internet der Dinge mal nicht mehr so klappen könnte.
Ja, moderne junge Leute, die hierher gekommen sind und wir sind durch den Garten hier und dann durch die einzelnen auch Gewächshäuser. Das war schon interessant, das einfach so mal auch zu erleben, wie da dann diese Empfindung bei den Leuten dann so ein bisschen hochkommt. Das ist schon sehr, sehr spannend, ja. Und da wird dann dieses Bild damals gezeigt, was du gerade sagtest. Das war in den 90er Jahren, sagtest du. Das war also noch im Rahmen der dritten industriellen Revolution. Die begann ja Anfang der 70er Jahre mit der Informationstechnologie, während wir ja jetzt in die vierte industrielle Revolution kommen, die aber gar keine Revolution mehr ist, sondern die ja eine Abschaffung des Menschen im Rahmen der Industrialisierung letztendlich zum Ziel hat. Das sehen wir an Herrn Harari, der dann eben halt mit dem WEF verbunden dort Vorträge hält und sagt, der Mensch ist ja eigentlich nur ein Kohlenstoffhaufen, der gar kein eigenes Ich hat, sondern einfach nur ein Sammelsurium von Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn wir genügend Daten schnell genug rechnen können, dann können wir einen Menschen ersetzen. Das geht eben nicht, denn das Ich ist nicht ersetzbar. Und das Ich, das bin ich, wenn ich sage, ich habe einen Körper, ich habe ein Gehirn, dann bin ich nicht das Gehirn und ich bin auch nicht der Körper, sondern ich bin ja eben ich. Und das lässt sich eben halt nicht nachstellen anhand von irgendwelchen Algorithmen. Und wir sehen eben halt, wie völlig verkehrt und wie verarmt diese Menschen geistig sind. Herr Harari ist in meinen Augen ein sehr armer Mensch, weil er eben halt geistig so verarmt ist, weil er Menschen so weit runterbricht, dass er den Kontakt offenbar zur wirklichen Schöpfung komplett verloren hat. Das sind die wichtigen Dinge.
Wir sollten einfach uns immer vergegenwärtigen, wenn wir manchmal gruselig zusammenschauern, wenn wieder solche Leute das Wort ergreifen und ihre Zukunftspläne äußern, dass wir uns in einer Endphase einer langen Zeitentwicklung befinden und dass am Ende, und ich könnte mir, man weiß es nie genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch viel von diesem Zusammenbruch des alten falschen Systems erleben werden, eventuell sogar einen Schritt in die neue Zeit tun dürfen, wenn es überhaupt möglich ist, denn es bedingt ja auch, dass wir uns dann verändern und das Alte und Falsche ablegen. Aber wir sollten uns immer vergegenwärtigen, dass tatsächlich am Ende alles gut wird. Denn diese alte Zeit geht zu Ende, wie wir sehen. Zum Beispiel ja auch diese ganzen Themen, dass jetzt Politiker jeglicher Couleur inzwischen auf offener Straße angegriffen, verprügelt werden, krankenhausreif geschlagen werden. Bitte mal, wo hat es denn sowas jemals zuvor, jedenfalls in unserer Bewusstheitswahrnehmung, gegeben? Das sind ja alles deutliche Anzeichen von Verfall der Moral, der Ethik, der inneren Werte und so weiter. Aber es wird gut werden. Wir müssen durch dieses Nadelöhr und wir müssen gerade bleiben. Wir müssen standhaft bleiben und das Beste, was uns dabei hilft, ist das Gottvertrauen.
Naja, und das, was du gerade sagtest mit den Verprügeln von Politikern, jeder Couleur, sowas darf nicht sein. Die Empörungsbereitschaft in den Medien ist noch nie so groß geworden wie jetzt. Wir haben seit den ganzen letzten Jahren, seit 2015, eine massive Zunahme von Gewalt in Deutschland. Viele trauen sich nicht mehr raus. Die Normalbürger haben Angst. Schüler konvertieren zum Islam, weil sie Angst haben, weil sie in der Minderheit sind, beispielsweise als Christen, und mit Schlägen zu rechnen haben oder mit Demütigungen und so weiter. Das sind ja furchtbare Dinge, die dort einfach ablaufen. Und an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier auch wirklich erkennt, es ist, so komisch das klingt, ganz gut, dass es auch mal Politiker erwischt, weil es ist nämlich wichtig, dass dadurch auch das Thema mal nach oben kommt. Denn das, was die Politiker jetzt, wenn sie da mal einen hinter die Ohren bekommen und so weiter, erleben müssen, das ist ja das, was die Menschen schon lange erleben müssen. Und diese Doppelmoral ist für mich natürlich eine ganz gefährliche Situation.
Also ich möchte relativieren, wenn du sagst, es ist mal ganz gut, dass die Politiker ein paar hinter die Ohren bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle, trotzdem, das muss klar relativiert werden, das nur in dem Kontext verstanden werden soll, dass viele Menschen auf offener Straße verprügelt werden, gedemütigt werden. Und wenn Politiker das jetzt mitmachen müssen, und nochmal, da kann man sich nur distanzieren davon, dann kann es, wenn eine Medaille immer zwei Seiten hat, zumindest die gute Seite haben, dass sie am eigenen Leib erfahren und damit auch eventuell umdenken und umlenken können, weil sie das anderen Menschen doch nicht zumuten möchten.
Ich freue mich, dass du es nochmal so verfasst, denn ich bin der Meinung, so hatte ich es gesagt, aber ich werde es mir nachher mal anhören, denn ich bin ja jetzt live drin und kann es ja jetzt nicht gleichzeitig hören, sonst werden wir das nachher nochmal ausdiskutieren. Ich freue mich aber darüber.
Das Gute ist, ich gebe dir einfach kein Soliöl mit Wasser, dann kannst du nämlich gar nicht diskutieren. Ja, ihr Lieben, vielleicht noch der Abbinder aus diesem Artikel von Tichys Einblick. Das fand ich sehr gelungen formuliert. Da geht es nochmal um die jungen Menschen, denen ein Zug nach dem anderen vor der Nase wegfährt. Du hast mir neulich erzählt, wie viel Schulden hat jedes Kind, das jetzt geboren wird, oder jeder Mensch?
Über 30.000 Euro. Das ist die Frage, die sich gerade gestellt hat. Wenn ich also auf die Erde komme und ich habe meinen ersten Atemzug, ob das 30.000 oder 35.000 sind, spielt gar keine Rolle, dann werde ich geboren mit 35.000 Euro Schulden auf der Uhr. Und zwar aufgrund von Verträgen, die Politiker geschlossen haben. Zum Beispiel, wenn solche Sondervermögen für die Bundeswehr geschlossen werden und ich weiß, dass die Urenkel noch daran abzahlen müssen, dann werden Verträge gemacht mit Personen, die noch nicht geboren sind. Solche Verträge sind aus meiner Sicht rechtlich unwirksam. Denn ich kann doch nicht einen Vertrag schließen, wo ein Teil der Vertragspartner gar nicht mit dabei sein können, weil es die noch gar nicht gibt. Sondern die werden dann reingefallen im Prinzip in diese Situation. Vielleicht sollte man das juristisch mal prüfen, ob diese Generationenverträge überhaupt rechtlich gültig sind.
Ja, genau. Und das schreibt der Mario Turnis hier auch. Er sagt, es gibt viele Umlagesysteme, in denen die Jugend den hohen Lebensstandard der Alten ermöglichen soll, ohne diesen Standard selbst erwarten zu dürfen. Die Rente ist das wichtigste Beispiel. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist das berühmteste. Was ARD und ZDF zur besten Sendezeit zeigen, ist meistens Geriatrie-TV. Langatmige Filme mit dem immer gleichen Schema, gemacht für ein Publikum, das sich schon vor 20 Jahren zum Sterben vor den Fernseher zurückgezogen hat. Mitbezahlt von den Jungen.
Ja, wunderbar formuliert. Geriatrie, also quasi für alte Menschen. Reines TV, also quasi so in den Tod hineinsiechen. Ist es schon heftig formuliert, aber wirklich, wirklich gut.
Ja. Ja, ihr Lieben, wir kommen zum nächsten Thema, und zwar zu des Superministers liebstes Hobby, die Windkraft. Also man ist ja dabei und sagt, das ist die beste Form, um Energie zu gewinnen. Fachleute, die nicht auf der Payroll von irgendwelchen NGOs stehen, sagen das Gegenteil. Ich möchte mal hinweisen hier auf eine Webseite, wo ihr sehr viel darüber lesen und erfahren könnt. Das ist nämlich das EIKE-Institut, mit EI geschrieben, EIKE-Institut. Wenn ihr die Seite aufruft, sind unglaublich gute Wissenschaftler dort, die völlig unabhängig vom Mainstream über die verschiedenen Energiethemen berichten. Und Da haben wir schon einiges hier auch in der Sendung gehabt, wenn es um die Windkraft geht, wenn es um die wirkliche Umweltverträglichkeit der Windkraft geht. Inzwischen schlagen ja wahre und wirkliche Umweltverbände Alarm gegen diese Form der Energiepolitik. Und nun haben sich Hoteliers zusammengetan, und zwar in Waren an der Ostsee. Waren Müritz. Da gibt es eine Hotelgemeinschaft, die heißt Warener Hotelgemeinschaft. Und die machen sich große Sorgen, weil es sollen noch viel mehr Windräder dort in einem touristisch genutzten Gebiet, auch Naturschutzgebiet, entstehen. Und der Verein sagt, das sei alles weder mit sanftem noch mit grünem Tourismus vereinbar. Und haben sich die Vorstände von dieser Warener Hotelgemeinschaft gemeldet und haben gesagt, daher müssen wir als Touristiker dieses Unterfangen von so vielen Windkraftanlagen in unserer Region hinterfragen. Denn in unserem Land leben wir alle direkt oder indirekt vom Tourismus. Und aus Sorge eben darum, um Natur, um Tourismusstandort und so weiter, wurde eine Gästeumfrage ins Leben gerufen, die über jetzt die ganze Saison hinweg ein Meinungsbild abgeben soll. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und die Fragen lauten unter anderem: Wie empfinden Sie Windkraftanlagen in Ihrer Urlaubsregion? Würde die Errichtung von Windkraftanlagen Ihre Urlaubsentscheidung beeinflussen? Sollten Windkraftanlagen nach Ihrer Meinung lieber in der Mecklenburgischen Seenplatte verteilt stehen oder eher an konzentrierten Standorten wie zum Beispiel Autobahnen? Wie gut fühlen Sie sich über Windenergie informiert? Hätten Sie Interesse an Informationsabenden und so weiter? Andreas, ein ungewöhnlicher, aber aus meiner Sicht sehr wichtiger Schritt.
Ja, es ist ein wichtiger Schritt, aber es ist eben nur ein Schritt, weil immer noch die Argumentation ist, also wir wollen es nicht, man sollte es lieber woanders hinstellen, in anderen Gebieten, wo es vielleicht weniger stört, dann sollen die den Dreck haben. Das ist schon immer so gewesen, wenn eine Müllverbrennungsanlage installiert werden sollte, bloß nicht bei uns, woanders ist mir egal, aber nicht bei uns. Und die eigentliche Frage ist ja immer noch die entscheidende, dass immer noch nicht hinterfragt wird, leider traut sich das keiner, dass diese gesamte Klimaerwärmungsdebatte an sich das Hauptproblem ist. Und da muss ich nochmal auf das EIKE-Institut kommen. Geht rauf auf das EIKE-Institut, EIKE, und holt euch die Informationen. Ihr findet dort sehr viel. Professor Lengfelder beispielsweise, eine große Kapazität, die dort eben halt auch aktiv ist. Und ich glaube ganz einfach, dass diese alleine Energieerzeugung durch ein Windkraftrad aus Umweltsicht eine Katastrophe ist. Weil alleine die Energieerzeugung, die ein Windkraftrad in einem ganzen Leben erzeugen kann, reicht nicht aus, um alleine die verbrauchte Energie für den Bau dieses Windkraftrades inklusive einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Verbundstoffe, die nämlich giftig sind, und all diese Dinge nebenbei in irgendeiner Form zu amortisieren. Auch diese Frage ist eine ganz wichtige Frage. Jeder argumentiert immer noch mit dem CO2. Das CO2 muss endlich in die Frage gestellt werden, in die zentrale Frage und nicht als Grundlage, um dann zu sagen, wie kann man es günstiger, wer hat mehr oder wer hat weniger CO2. Wir müssen wieder bei den Grundlagen anfangen.
Ja, ich danke dir. Und vielleicht noch als Hintergrund hier zu dieser Meldung, die übrigens vom Nordkurier ist: Die aktuelle Fläche der Eignungsgebiete für Windkraft in Landkreis Mecklenburgische Seenplatte beträgt etwa 2389 Hektar. Das entspricht 0,43% der Regionsfläche. Dieser Flächenanteil genügt aber nicht, um die nationalen und europäischen Klimaschutzziele im Sinne eben genau der Verringerung von CO2 zu erreichen. Um bis zum Jahr 2045 die Treibhausgasneutralität in Deutschland sicherzustellen, müssen in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatten bis spätestens 31. Dezember 2032, das ist also in 8 Jahren, mindestens 2,1% der Regionsfläche für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden.
Ja, und das ist eben halt eine dramatische Entwicklung. Und wenn dann dazu noch die Photovoltaik kommt, die zusätzlich die Erde noch austrocknen, dann wird das ganz komisch. Nochmal, am wesentlichsten ist, die endlich Diskussion einzuführen, dass das alles eine absurde, auf Modellen basierte Geschichte ist. Keine Wissenschaft, keine wissenschaftliche Theorie, sondern ausschließlich ein Modell mit so vielen Variablen gefütterten Computern, die eine Vorgabe bekommen haben müssen, dass sie überhaupt ein Ergebnis errechnen können. Und dieses Ergebnis ist nicht das Papier wert, auf dem es ausgedruckt wird, weil man muss dann im Prinzip Worst-Case-Szenarien eingeben. Denn wenn ich mehr als 5 oder 6 Variablen in einem mathematischen Prognoseprozess habe, dann ist diese gesamte Berechnung nicht mehr durchführbar und wir haben hier 40 oder 50 Variablen drin und damit sind diese gesamten Modelle falsch. Deshalb redet man auch nicht von einer Klimatheorie, denn eine Theorie hat einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch, sondern von Modellen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Andreas, ich glaube, wir hören für heute auf. Ihr Lieben, ihr seht es, ihr hört es. Also ich möchte Andreas ein bisschen schonen, mich auch, weil wenn man zu viel redet, da muss man auch viel gurgeln, was wir auch gleich wieder tun werden. Bitte?
Wie lange sind wir denn heute überhaupt?
Wir sind heute eine knappe Stunde lang. Das werden alle verschmerzen. Wir sind zum Freitag noch viel fitter als je zuvor. Ihr Lieben, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ein Abendgebet werde ich hinbekommen. Ich bin fast sicher. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und wir wünschen euch trotz all dem einen schönen Tag. Vielleicht mit euren Lieben, dass ihr was Schönes unternehmt. So wie wir nachher beide im Garten und im Gewächshaus. Gell?
Ich glaube, ich werde mich lieber hinlegen, bevor ich da im Garten rumbuddel. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Alles Liebe und bis Freitag.